Wir möchten dann diesen Überblick über den zweiten Petrusbrief fortsetzen. Wir haben jetzt noch Kapitel 2 und 3, die werde ich jetzt nicht ganz vorlesen, das habt ihr ja alle schon zu Hause gemacht. Trotzdem möchte ich doch ein paar Verse lesen daraus. Zuerst aus 2. Petrus 2, den ersten Absatz, die ersten drei Verse. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Sekten nebeneinführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, deren wegen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und durch Habsucht werden sie euch ausbeuten mit erdichteten Worten, denen das Gericht von alters her nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Dann aus dem 3. Kapitel noch ab Vers 11. Da nun dies alles aufgelöst wird, welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr erwartet und beschleuniget die Ankunft des Tages Gottes, dessen wegen die Himmel in Feuer geraten werden, aufgelöst, die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und dann noch die letzten zwei Verse, 17 und 18. Ihr nun, Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Frevler mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Wir haben also das erste Kapitel betrachtet und wie Petrus dort die Gläubigen auf dem Glaubensweg ermuntert, bevor er jetzt in Kapitel 2 und 3 auf die Gefahren zu sprechen kommt. Hier nochmal die Gliederung, die hatten wir vorhin schon. Für Kapitel 2 der Angriff auf die wahre Erkenntnis. Er spricht zuerst über das Gericht, über die Irrlehrer und dann über die Merkmale dieser Irrlehrer. Er hat deutlich gemacht, es gibt also Verführer in eurer Mitte, die in der Christenheit auftreten werden, wie es auch schon, so sagt er das, im Alten Testament falsche Propheten gab. Für die Juden war dieser Gedanke also nichts Neues, dass da welche kamen, die behaupteten, dass sie von Gott kämen und Irrtum einführten, Verderben bringende Sekten nebeneinführen. Zweitens macht er ihnen deutlich im ersten Abschnitt, dass böse, falsche Lehre nahezu immer mit Unmoral verbunden ist. Er spricht nämlich davon, von den Ausschweifungen, in denen diese Menschen leben, in Vers 2, und später wird er das auch noch weiter erwähnen. Und solches unmoralisches Leben zieht viele natürliche Menschen an, weil sie dann auch so leben können, ohne dass ihnen irgendjemand Vorwürfe macht. Er spricht, viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen. Und es führt dann dazu, dass die Menschen schlecht über das Christentum reden. Oder wie er das hier ausdrückt, der Weg der Wahrheit verlästert wird. Wenn eben solche, die einerseits mit dem Anspruch auftreten, Propheten oder Lehrer zu sein, gleichzeitig in unmoralischer Weise in Ausschweifung leben, wird natürlich von den Ungläubigen dieses Christentum verlästert werden. Und er sagt, das Gericht für solche Verführer ist gewiss. Er drückt es so aus in Vers 3, dass das Gericht von alters her nicht zögert. Er meint damit, dass schon im Alten Testament, und er wird gleich Beispiele dafür nennen, Gott so etwas gerichtet hat. Und ihr Verderben schlummert nicht. Gott wird auch zu seiner Zeit solche Menschen richten. Jetzt geht er eben zurück und nennt aus dem Beispiel aus dem Alten Testament drei Beispiele, wo das Gericht Gottes gekommen ist. In Vers 4, die Engel, die gesündigt hatten, die Engel, die in einem Abgrunde in Ketten verwahrt sind, auf den Tag des Gerichts aufbewahrt. Das, was in 1. Mose 6 geschildert wird, wo diese Engel ihren Zustand verlassen hatten, sich mit den Menschen verbunden hatten. Judas spricht auch davon in seinem Brief. Und Gott sie dann sozusagen weggenommen hat von dieser Erde, um sie dort im Abgrund zu verwahren, wo sie auf das Gericht warten. Es ist interessant, dass in diesem Zusammenhang die Dämonen, auch das sind ja gefallene Engel, die dort den Gadarener besessen hatten, zu dem Herrn Jesus, als er sie austreibt, sagt, er möge sie nicht in den Abgrund schicken, da wo die anderen schon sind. Sie wussten sehr wohl von dieser Begebenheit und sahen dieses Schicksal vor sich. Das zweite Beispiel, das er anführt, ist die Sintflut, dass Gott die alte Welt, wie Petrus das hier nennt, nicht verschonte, sondern dass die Welt der Gottlosen durch die Flut gerichtet wurde. Und das dritte Beispiel, die Sünder in Sodom und Gomorra, dass auch diese Städte Gott sie einäscherte und zur Zerstörung verurteilte. Er macht hier deutlich in diesen drei Beispielen, besonders in den zwei letzten wird das deutlich, dass der Herr in dieser Zeit den Gerechten rettet und den Ungerechten, den Ungläubigen richtet. Sowohl Noah wurde gerettet in dieser Zeit, als das Gericht kam, durch die Arche und mit seiner Familie. Und Lot ebenfalls, wenn es um Sodom und Gomorra geht, ist die Rede davon, dass er den gerechten Lot rettete in Vers 7. Besonders das letzte Beispiel soll uns noch etwas beschäftigen, weil es uns deutlich macht, anders als bei Noah. Noah war ein Mann, der wandelte mit Gott, der fand Gottes Anerkennung und Gott rettete ihn. Bei Lot war die Situation anders. Lot lebte völlig in der Welt. Und wenn wir nicht Petrus hätten und den zweiten Petrusbrief, dann würden wir wahrscheinlich den ganzen Abend damit verbringen, darüber zu diskutieren, ob Lot überhaupt ein Gerechter war. Denn im Alten Testament sieht man nichts davon. Aber Gott sagt es uns hier, er war ein Gläubiger und Gott rettete ihn aus diesem Grunde, aus diesem Gericht. Und bei Lot sehen wir eben das tragische Beispiel eines Gläubigen, der völlig in der Welt aufgegangen ist. Er besaß, um ein paar Charakterzüge dieses Mannes zu zeigen, er besaß kein Unterscheidungsvermögen zwischen irdisch, geistlich und weltlich. In 1. Mose 3, Vers 10, kann gar nicht sein, das Kapitel ist falsch, als es darum ging, dass Abraham ihm die Wahl lässt, da sieht Lot sich das Land an, und da sagt er, er sah die bewässerte Ebene, 13, ja, also fehlt noch eins vor, 13. Er sah die bewässerte Ebene, das war irdisch, das war nichts Böses, dass die Ebene bewässert war, das waren rein irdische Erwägungen, für sein Vieh war das gut. Er sah, und er nennt das dann den Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Der Garten des Herrn, das Paradies, das wäre eine geistliche Beurteilung. Das Land Ägypten, ein Bild der Welt, das war weltlich. Es kann ja nicht beides gleichzeitig sein, aber für ihn gab es keine Unterscheidung mehr. Und wenn wir als Gläubige nicht mehr unterscheiden können zwischen den Dingen, die geistlich sind, den Dingen, die weltlich sind und denen, die nur irdisch sind und sie auch unterschiedlich beurteilen, dann wird das dazu führen, dass unser Weg dem eines Lot sehr ähnlich wird. Lot besaß letztlich keine Absonderung von der Welt, sondern er machte sich immer mehr mit ihr eins. Wir sehen dafür gewisse Stufen bei ihm. Zuerst, 1. Mose 13, jetzt steht das auch da, schlug er sein Zelt auf bis nach Sodom. So nah ran wie nur möglich, nicht? Das ist ja die Frage, wenn es um die Welt geht, unser Leben mit der Welt, wie verhalten wir uns dann? Möglichst so nah wie möglich, wo sie gerade noch vertretbar ist? Oder suchen wir den Abstand von der Welt? Denk an eine Geschichte, die das vielleicht ein bisschen sinnbildlicht, in jener Zeit, als man auch nicht mit Autos fuhr, sondern Kutschen hatte. Und da war ein reicher Großgrundbesitzer, der suchte einen Fahrer, der seine Kutsche fuhr. Und dann hat er die Bewerber gefragt, wie nahe können Sie denn an den Abgrund fahren? Wie würden Sie das machen? Ach, sagt der eine, überhaupt kein Problem, ich fahre da so nah dran wie nur möglich. Der andere sagt, ach, da kann schon ein Rad über dem Abgrund hängen, das schaffe ich immer noch. Und der dritte sagt, ich fahre so weit wie möglich weg von dem Abgrund. Und der hat auch die Stelle gekriegt. Denn natürlich wollte der gute Herr nicht in den Abgrund stürzen, sondern jemand haben, der einen sicheren Abstand von der Gefahr hat. Lot geht den umgekehrten Weg, Zelte aufschlagen bis nach Sodom. Im nächsten Kapitel wohnt Lot in Sodom. Da wohnt er schon nicht mehr in Zelten. Sodom war ja kein Campingplatz, sondern er wohnt in einem Haus. Das Zelt, das bei Abraham ja auch immer vorkommt, ist ein Kennzeichen eben des Pilger- oder Fremdlingscharakters, dass man hier nicht zu Hause ist, man zieht immer weiter. Aber er hat sich dort in Sodom niedergelassen und in Kapitel 19 heißt es, er saß im Tore Sodoms. Da sitzt er schon im Stadtrat von Sodom, in dem Tore, dieser Stadttore, da fanden die politischen Entscheidungen statt und da sitzt er jetzt dabei. Er hat also seine Absonderung von dieser Welt immer mehr aufgegeben. Abraham, bei dem das völlig anders war, von dem sagen die Menschen, die ihn umgaben, einmal, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Sie haben sehr wohl gesehen, dieser Mann hat etwas, was ihn mit Gott verbindet und hat eine besondere Stellung. Und was sind die Folgen des inkonsequenten Lebenswandels bei Lot? Erstens, er wird nie wirklich anerkannt. Als die Probleme in 1. Mose 19 ausbrechen, als da die Männer an der Tür stehen und seine Gäste vergewaltigen wollen und er sich dagegen verwendet, was haben sie da gesagt? Du bist als Fremder hier hingekommen und willst den Richter spielen? Da hat er sich so weit mit ihnen eins gemacht, wie es gar nicht mehr möglich war. Sie erkennen ihn aber doch nicht an. Du wirst als Christ letztlich von den Ungläubigen nie völlig anerkannt werden. Du kannst dich noch so sehr mit ihnen eins machen. Sie werden sagen, du gehörst eigentlich gar nicht dazu. Er quält seine gerechte Seele. Das sagt Petrus uns hier, dass der in Vers 7, der von dem ausschweifenden Wandel der Frevler gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Etwas, was wir aus 1. Mose gar nicht erfahren, dass Lot bei all dem, was er jeden Tag gesehen hat, seine Seele quälte. Das war für ihn als Gläubigen schrecklich, das zu sehen. In einem gewissen Sinne werden wir als Gläubige, werden uns die Dinge in dieser Welt alle unsere Seele quälen. Hoffentlich gewöhnen wir uns nicht so schnell daran. Aber wenn ich mich natürlich so sehr damit einlasse, dass das täglich mich umgibt, dann wird das zu einer selbstzerstörerischen Qual in seinem Leben. Außerdem verliert er auf diesem Weg seine ungläubigen verheirateten Töchter in Sodom. Er hatte einige Töchter, die waren verheiratet. Und als er davon spricht, dass Gott das Gericht angekündigt hat, dass das Gericht kommen würde, was war die Reaktion seiner Schwiegersöhne? Er war in ihren Augen wie einer, der Scherz treibt. Die haben gedacht, er macht Witze. Das zeigt uns, dass er nie über sowas geredet hat. Dass er jetzt auf einmal davon spricht, von Gott und dass ein Gericht kommt, das haben die für einen Witz gehalten. Sie haben es nicht geglaubt. Sie haben ihn ausgelacht, sind auch in Sodom geblieben und dort umgekommen. Er verliert auch seine Frau vor den Toren Sodoms, die zurückblickt und dabei stirbt. Und seine unverheirateten zwei Töchter, die er mitnimmt, sind durch das Leben in Sodom moralisch verdorben. Lot übrigens auch. Das ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Was macht Lot denn, als diese Männer dort seine Besucher homosexuell vergewaltigen wollen? Er bietet seine Tochter an. Er sagt, ich habe doch noch eine Tochter, könnt ihr doch die nehmen. Man glaubt es kaum von einem Mann, den Gottes Wort gerecht nennt. Und seine Töchter, die dann Inzest mit ihrem Vater betreiben. Da sehen wir, dass das, was sie täglich umgeben hat, nicht an ihnen vorbeigegangen ist. Das redet auch zu uns. Je mehr wir uns mit diesem Sumpf eins machen, umso mehr wird das letztlich auf uns abfärben. Aber hier sagt Petrus, damals diese Sodomiten und die Gomorra hat das Gericht getroffen, die Sintflut auch. Aber die Gerechten, die es dort gab, und wenn es nur wenige waren, wurden gerettet. Abraham hat ja noch für Sodom gebetet und mit Gott gerungen. Wenn da so viel, 150 und so weiter, bis 10 ist er runtergegangen, Gerechte da sind. Die waren aber nicht da. Vielleicht war es nur dieser eine, Lot. Den hat Gott auch gerettet. Aber die Stadt trifft dort das Gericht, wie auch. Und er sagt eben, das war in der Vergangenheit schon so. Und das wird auch in der Zukunft so sein. Er schildert uns dann in dem ab Vers 10 in diesem zweiten Kapitel die Merkmale dieser Gottlosen. Und zwar das erste Merkmal, das in Vers 10 und 11 beschrieben wird, ist, sie sind verwegen, so wird das in Vers 10 genannt. Das heißt, sie nehmen keine Rücksicht, sie sind verwegen und diese Verwegenheit zeigt sich in zweierlei Weise. Einmal leben sie bedenkenlos die Begierden des Fleisches aus, Vers 10, die in der Begierde der Befleckung dem Fleisch nachwandeln. Sie leben das aus. Heute ist das auch normal, man kriegt ja früh genug beigebracht, seitdem der Herr Sigmund da seine Gedanken ausgebreitet hat, Sigmund Freud, dass der Mensch natürlich nur Komplexe bekommt, wenn er nicht alles auslebt. Deswegen haben wir auch so viele, weil die Leute das alle ausleben. Ist alles besser geworden anscheinend. Aber Gott redet da eben ganz anders drüber. Aber jene Menschen werden das ebenfalls tun. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, diese Verwegenheit zeichnet sich auch darin, sie lästern jede Form von Autorität. Oder wie das hier ausgedrückt wird, sie erzittern nicht, Herrlichkeiten zu lästern. Weder menschliche noch göttliche. Und da sagt uns Petrus, noch nicht einmal die Engel, die an Stärke und Macht größer sind, wagen ein lästeres Urteil gegen sie vorzubringen. Selbst der Erzengel Michael tat das nicht, als er mit dem Satan Streit hatte um den Leib Moses. Da sagt er, der Herr schelte dich. Hat er nicht selbst gemacht. Er sagt, das sind Wesen, Geistwesen, und er hält sich da sehr zurück, sie zu lästern. Aber diese Menschen, die lästern alles, was an Autorität, an Herrschaft irgendwo vorhanden ist. Sie erheben sich darüber. Das zweite, was sie kennzeichnet, Vers 12 bis 14, sie lassen jeden menschlichen Anstand, jede Zurückhaltung vermissen. Petrus drückt es so aus, wie unvernünftige natürliche Tiere, so verhalten sie sich. Tiere haben keinen Anstand und leben ihre Begierden einfach aus. Und das ist auch das, was diese Menschen kennzeichnet in ihrer Hemmungslosigkeit. Außerdem fehlen jeglichen Schamgefühls, es ist die Rede davon, in Vers 13 steht das, die Schwelgerei bei Tage für Vergnügen halten. Das heißt, das, was man in früheren Zeiten oder in manchen Gesellschaften nachts gemacht hat, weil das keiner sehen sollte, womit es natürlich genauso sündig war, aber jetzt tut man das in aller Öffentlichkeit, ohne jedes Schamgefühl. Und ich denke, wir brauchen nicht so weit zu schauen. Wenn wir uns angucken, was in unseren Medien so läuft, wo in jeder Talkshow irgendjemand wieder neue Abartigkeiten vom Besten gibt in seinem Leben, da haben wir doch letztlich genau das, was hier diese Menschen kennzeichnen wird, dass jedes Schamgefühl ihnen abhanden kommt, dass sie ihre moralische Verdorbenheit in aller Öffentlichkeit ausleben. Und wie das in Vers 14 heißt, wobei sie unbefestigte Seelen anlocken. Ja, sie versuchen dann, solche Seelen, die eben nicht befestigt sind, durch ihre falschen Lehren anzulocken, damit sie ihnen folgen auf diesem Weg ins Verderben. Ein drittes Kennzeichen dieser falschen Lehrer, sie lieben das Geld. Nicht weiter verwunderlich, aber das ist das, was sie kennzeichnet. Deswegen vergleicht Petrus sie mit einer alttestamentlichen Figur, mit Bileam. Dieser Mann war ebenfalls ein falscher Prophet, der auch um des Geldes willen gehandelt hat. Sein Weg wird hier genannt, sie sind den Weg Bileams gegangen. Und Bileam, was war sein Weg? Er war ein Werkzeug des Feindes. Die Moabiter hatten ihn gedungen. Er sollte gegen Israel weissagen. Er konnte das nicht, weil Gott das gar nicht zuließ. Musste er sogar das Volk segnen, sodass der König umso wütender wurde. Aber er war diesem Werkzeug des Feindes. Auch diese falschen Propheten der letzten Tagen der Christenheit, sie werden auch das Werkzeug des Feindes sein. Sie werden ein Werkzeug Satans sein. Und bei Bileam, das Motiv seines Handelns war die Geldliebe, seine Habsucht. Der König hatte ihm ja Geld versprochen, immer mehr. Und Gott hatte ursprünglich gesagt, du sollst überhaupt nicht gehen. Aber dann geht er doch. Und Gott sagt ihm dann zum Schluss, geh ruhig, dann wirst du schon sehen, was dabei rauskommt. Und trotzdem wird gesagt, noch etwas kennzeichnete diesen Mann, und das wird eben auch diese Propheten kennzeichnen, seine Torheit wird hervorgehoben. Dass Gott einen Esel, sein Reittier, benutzen muss, um ihn zurechtzuweisen. Dass ein Tier, was eigentlich überhaupt nicht reden kann, bei dieser Gegebenheit auf einmal mit Bileam redet, um ihn von seinem Weg abzuhalten. Aber er hört auch da nicht drauf. Und er sagt, die Torheit auch dieser Menschen in den letzten Tagen wird offenkundig werden, wird offenbar werden, wenn sie das Gericht treffen wird. Ein viertes Kennzeichen ist, dass sie verführen. Ihr Charakter, der vorgestellt wird in Vers 17, diese sind Quellen ohne Wasser. Sie versprechen etwas, ohne es zu halten. Wenn ich eine Quelle ist, dann denke ich, jetzt gehe ich an die Quelle und da ist Wasser, aber ist nichts. Dann bin ich enttäuscht und stelle fest, was die haben doch hier mir versprochen. Aber sie können den Durst der Menschen nicht stillen. Sie sind Nebel, vom Wind getrieben, völlig undurchsichtige Menschen. Transparent zu sein, offen zu sein, durchsichtig, kennen sie nicht. Alles eine nebelhafte Geschichte. Sie, deswegen ist die Fahne da, nicht? Sie hängen ihre Fahne nach dem Wind. Wo immer was herkommt, was ihnen günstig erscheint, werden sie entsprechend ihre Fahne danach richten. Getrieben eben von der Geldliebe, getrieben davon, Geld für die Sache zu bekommen. Das war schon immer in der Geschichte der Menschheit und auch in der Geschichte der Kirche ein fatales Instrument. Was war es denn, was einen von den Zwölfen dazu veranlasst hat, den Herrn zu verraten? Es war Geld.
20 Silberlinge.
Ja, es war noch nicht einmal viel, würde man sagen, aber der hatte ja außerdem die Kasse, da hat er auch schon was rausgenommen. Aber trotzdem, es war Geld, was ihn dazu veranlasst hatte. Und immer wieder hat man das versucht. Amos, der Prophet, den Gott benutzt hatte, um in Israel, in dem 10-Stämme-Reich zu weissagen, zu dem haben sie gesagt, als ihnen der Mann unbequem wurde, geh nach Juda zurück, wo du herkommst, und iss da dein Brot. Was heißt das auf gut Deutsch? Hier bekommst du nichts mehr. Wir werden dich nicht mehr unterstützen, wenn du hier weiter so redest. Einen Amos hat das nicht abgehalten. Man hat es immer wieder versucht, in der Geschichte der Kirche. Ein Bibelübersetzer in England, Wycliffe, der war Professor an der Universität in Oxford oder Cambridge, und als er seine Gedanken verbreitete, die nun den Oberen da nicht passten, da haben sie gesagt, wir machen Folgendes. Wir nehmen ihm die Professur weg und setzen ihn als Landpfarrer irgendwo aufs Land, wo er kaum sein Leben fristet, da wird er schon den Mund halten. Nun, das hat er nicht getan. Sie haben es nicht erreicht, was sie meinten, aber versucht hat man es immer wieder. Und deswegen sagt auch Petrus schon in seinem ersten Brief, wenn es um die geht, die die Herde Gottes hüten sollten, sie sollten das tun unter anderem nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig. Nicht um damit irgendwie Geld zu verdienen, sondern um bereitwillig dem Herrn zu dienen. Das weitere Kennzeichen, das er hier noch erwähnt über diese Menschen, denen das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist in Ewigkeit. Finsternis ist ihr Ursprung als Ungläubige und da werden sie auch ihr Ende haben. Er spricht von ihrer Tätigkeit noch in den Versen, die dann folgen. Ihre Reden sind nach außen hin beeindruckend. Petrus nennt das Stolz. Stolze Reden führen. Mag vielleicht auf den ersten Blick beeindruckend sein, aber andererseits sind diese Reden ohne geistlichen Inhalt. Deswegen sagt er, es sind nichtige Reden. Die sind vielleicht rhetorisch geschickt, alle möglichen Worthülsen gebraucht, die sich wunderbar anhören, aber nichts dahinter. Es ist kein wirklicher geistlicher Inhalt. Und er greift nochmal den Gedanken auf, den er vorher schon hatte. Durch das eigene sündige Leben verführen sie andere zur Sünde. Wenn die das dürfen, dann darf ich das auch nicht. Wenn die Führer das vormachen, dann werden die anderen ihnen nachfolgen. Und insofern ist es auch so, wie Petrus das hier ausdrückt, sie versprechen Freiheit, während sie selbst gleichzeitig Sklaven des Verderbens sind. Sie sind selbst gebunden, Sklaven Satans, Sklaven des Verderbens, versprechen zwar die große Freiheit, die wirklich gar keine Freiheit ist, womit sie aber immer wieder Menschen versuchen, in die Irre zu führen. So warnt Petrus, die Empfänger seines Briefes, davor und sagt, ihr müsst damit rechnen, dass in den letzten Tagen Männer auftreten werden, die wie solche hier geschilderten falschen Lehrer unter euch auftreten werden, um die Gläubigen, wenn möglich, abzuziehen. Aber, was er dann am Ende von Kapitel 2 deutlich macht, das Ende dieser Verführer ist ihr Rückfall ins Böse. Es handelt sich um Menschen, die sich zum Christentum bekannt haben, dort gearbeitet haben unter den Christen. Es wird aber offenbar, dass sie nie aus Gott geboren sind. Und deswegen sagt er, ihr Zustand ist schlimmer als vorher. Weil sie nämlich den richtigen Weg erkannt haben, ihn aber nicht gegangen sind. Sogar ein Mensch ist verantwortlicher als jemand, der diesen Weg nie gekannt hat. Das ist ja das, was im Römerbrief Paulus auch den Juden sagt, die Heidennationen, die kein Gesetz hatten, die haben auch gesündigt und sind dafür verantwortlich. Aber bei euch ist das ja noch viel schwerwiegender. Ihr habt Gottes Gebot und das habt ihr übertreten. Ihr wusstet also genau, was Gott will, aber ihr habt es übertreten. Auch hier sind Menschen, die den richtigen Weg kennengelernt haben, ihn aber letztlich wieder aufgeben. Und dann zitiert er am Ende von Kapitel 2 dieses Sprichwort: Der Hund kehrt um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Das heißt, es hat nur bei diesen Menschen eine äußere Veränderung gegeben, aber die Natur ist gleich geblieben. Das heißt, es ist eben wie bei dem Schwein. Man kann das zwar waschen und dem einen Anzug anziehen oder was weiß ich, es bleibt aber letztlich ein Schwein und das wird sich irgendwann auch zeigen. Und genauso ist es hier, der fromme Anstrich, den diese Menschen sich gegeben haben, verbirgt kaum, dass sie von den gleichen sündigen Wünschen getrieben sind und dass sie letztlich nicht wirklich eine neue Natur durch die Wiedergeburt besitzen, sondern nur eine äußerliche Form angenommen haben. Paulus nennt das im 2. Timotheusbrief, die eine Form der Gottseligkeit haben, ihre Kraft aber verleugnen. Die nur eine äußere Form haben, aber nicht wirklich errettet sind und die dann damit beschäftigt sind, die Menschen in die Irre zu führen. Und dann im 3. Kapitel kommt er zu dem Eindruck, zu dem Ergebnis, dass er ihnen sagt, ihr wartet auf den Herrn. Und es wird in der letzten Zeit Menschen geben, Spötter nennt er sie, die auftauchen werden und sagen, das passiert sowieso nicht. Er richtet jetzt in diesem 3. Kapitel 4 Hirtenworte, wenn man so will, richtet Petrus an die Gläubigen, an die er schreibt. Jedes dieser Abschnitte beginnt mit der Anrede Geliebte. Das ist einmal im ersten Vers, 3 Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch. Das zweite Mal in Vers 8. Das eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte. Und dann in Vers 14 noch einmal. Deshalb, Geliebte, und in Vers 17. Ihr nun, Geliebte. Viermal richtet er sich sozusagen an die Gläubigen, um ihnen vier Tatsachen deutlich zu machen. Erstens, dass er ihnen deutlich macht, der Wert des Wortes Gottes bleibt in den letzten Tagen bestehen, ob die Menschen es glauben oder nicht. Gott wird das deutlich machen. Und das kommt dann in dem zweiten Vers 8 bis 13. Gott ist auch in den letzten Tagen treu und führt sein Wort aus, so wie er das angekündigt hat. Wir als Gläubige dürfen dabei in praktischer Gemeinschaft mit Gott leben, im Bewusstsein, was kommen wird. Und, das ist der Abschluss, die herrliche Person des Herrn Jesus darf gerade in den letzten Tagen unsere Herzen erfüllen. Damit endet er dann in diesem Brief. Das erste also ist der Wert des Wortes Gottes. Da sagt er, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchem ich beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Eure lautere Gesinnung. Das ist das, worauf es ankommt, die innere Einstellung, die wir zu dem Worte Gottes haben. Da waren Menschen, die dieses Wort mit in lauterer Gesinnung aufnahmen. Nicht mit Hintergedanken, um irgendwas daran zu verbiegen, sondern sie nahmen es in lauterer Gesinnung auf. So wie als der Herr davon spricht, wie er den Samen aussät auf das vierfache Ackerfeld. Da ist auch ein Boden bei, wo man das Wort in einem lauteren Herzen aufnimmt. Und zwar dieses Wort Gottes umfasst das Alte und das Neue Testament für die Christen damals. Er spricht einmal die von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte. Das ist das Alte Testament, das waren die Propheten, die im Alten Testament zuvor geredet hatten. Und zweitens an das Gebot des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Das ist dann das Neue Testament, was hinzugefügt wird. Und beides zusammen macht das Wort Gottes aus, an dem wir festhalten dürfen. Aber in Vers 3 sagt er dann, indem ihr zuerst dieses wisset, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Da kommen jetzt Menschen, die eigenwillige Bibelkritiker sind und die sagen, das passiert alles nicht. Und das große Hindernis für sie ist ihr Eigenwille. Es ist ihnen nach ihrem eigenen Willen verborgen. So sagt es Petrus in Vers 5. Das heißt, sie wollen das gar nicht erkennen. Dieser Eigenwille steht im Gegensatz zu der lauteren Gesinnung von Vers 1, die er bei den Gläubigen finden will. Und diesen Menschen sind durch Eigenwille drei Dinge verborgen. Erstens, die Schöpfung durch Gottes Wort. Es ist ihnen verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde entstehen aus Wasser und im Wasser durch das Wort Gottes. Das kennen wir. Wenn ihr demnächst diese Veranstaltung habt, die du angekündigt hast, da geht es ja darum, dass wir den Schöpfer in der Schöpfung sehen. Aber der Ungläubige, der will das ja gar nicht, die Schöpfung anerkennen. Da glaubt er lieber an alle möglichen Evolutionstheorien. Der Eigenwille, es ist ihnen verborgen, sagt Petrus. Zweitens ist ihnen verborgen die Sintflut, dass diese alte Welt, damalige Welt von Wasser überschwemmt, unterging. Auch das ist etwas, was immer wieder geleugnet wird, dass es eine umfassende Sintflut gegeben hat. Und warum wird die Schöpfung, die Sintflut in besonderer Weise geleugnet? Weil man dann nämlich auch mit ruhigem Gewissen das Dritte leugnen kann, das zukünftige Gericht. Von dem spricht er hier auch und sagt, die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch dasselbe Wort aufbewahrt für das Feuer, behalten auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Wenn Gott die Schöpfung geschaffen hat und wenn Gott im Gericht eingegriffen hat in der Sintflut, dann wird er natürlich auch, so wie er das vorher gesagt hat, das Gericht, das Endgericht über diese Erde bringen. Aber diese Menschen möchten das nicht anerkennen, sie lehnen das ab. Aber Gottes Wort, so wird das hier im Vers 7 ausgedrückt, macht deutlich, dass es stattfinden wird, weil Gott das gesagt hat. So wie Gott in der Schöpfung sein Wort erfüllte, so wie er in der Sintflut sein Wort erfüllt hat, wird er es auch erfüllen, wenn es um das Gericht geht. Und wenn es um diese Sache geht, dann ab Vers 8, wo er noch einmal sich an die Geliebten wendet, dann macht er ihnen deutlich, das eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte. Ja, diesen anderen Menschen war das, weil sie es gar nicht wollten, anders verborgen. Er sagt, aber euch als Gläubige braucht das überhaupt nicht verborgen sein. Aber er erinnert sie an einige Tatsachen. Und die erste Tatsache ist, dass Gott zwar zu seinem Wort steht, dass aber seine Zeitrechnung eine andere ist als unsere. Er sagt nämlich, dass bei Gott oder bei dem Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Die Menschen, deswegen sagen die Menschen, bleibt doch sowieso alles so, wie es immer war. Weil sich in der kurzen Zeitspanne eines menschlichen Lebens vielleicht nicht allzu viel geändert hat, ja, dann wird das wohl immer so bleiben. Aber da sagt er, die Zeitrechnung Gottes ist eine andere. Das mag für euch vielleicht sehr lang aussehen, aber in den Augen Gottes ist das nur wie ein Tag. Dieses Gericht wird kommen. Auch im Propheten Jesaja, ich habe es ja da hingeschrieben, ist die Rede davon, dass eben Gottes Wege und Handeln nicht mit unseren Maßstäben zu messen sind. In Jesaja 55, da sagt der Prophet in Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und eben auch Gottes Zeitvorstellungen sind anders als unsere. Das Zweite, an das er sie erinnert, ist, der Herr verzögert sein Kommen nicht. Manche mögen vielleicht sagen, weil er noch nicht gekommen ist, hat er sein Kommen vielleicht verzögert. Und Petrus sagt, der Herr verzögert sein Kommen nicht, wie manche das glauben, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das heißt, wenn Gott noch nicht gekommen ist, wenn er Jesus noch nicht gekommen ist, jetzt geht es nicht um die Entrückung, das ist nicht das Thema bei Petrus hauptsächlich, sondern sein Kommen um am Tag des Herrn im Gericht, um hier sein Reich aufzurichten. Wenn er sagt, wenn das noch nicht so weit ist, das liegt daran, dass Gott langmütig ist. Dass Gott will, dass Menschen noch errettet werden, weil die Zeit der Gnade dann zu Ende ist, wenn der Tag des Gerichts anbricht. Aber es ist bemerkenswert, wie Petrus das ausdrückt. Er sagt, er ist langmütig gegen euch. Er ist langmütig gegen euch, die Empfänger dieses Briefes. Das waren aber doch Gläubige. Ja, dürfen wir denn vielleicht nicht daran denken, Gott sieht sein Volk, Gott sieht die Gläubigen auf dieser Erde und er sieht alle die Männer, die noch für ihre Frauen beten oder die Frauen, die für ihre Männer beten, die noch nicht errettet sind, Eltern, die für ihre Kinder beten, die noch nicht errettet sind oder umgekehrt, so ist es auch eine Langmut Gottes gegen die Gläubigen, dass das Gericht noch nicht gekommen ist, weil noch die Gelegenheit da ist, dass Menschen errettet werden können, die das noch nicht angenommen haben. Diese Zeit wird vorübergehen, aber noch wartet Gott in Langmut. Aber der Tag wird kommen, dieser Tag des Herrn, wie er in Vers 10 genannt wird. Was meint die Bibel mit dem Tag des Herrn? Dieser Ausdruck verwendet wird, habe ich hier einen Gedanken eingeschoben. Wann beginnt dieser Tag des Herrn? Er beginnt in dem Augenblick, wenn die Sonne der Gerechtigkeit erscheint, wie das Maleachi nennt, wenn der Jesus kommt, um diese Erde zu richten und dann sein Reich aufzurichten, hier auf dieser Erde, das sogenannte tausendjährige Reich. Und dieser Tag des Herrn dauert, ich habe hier geschrieben, mindestens 1000 Jahre, ein bisschen länger, weil bis eben dieses Reich zu Ende ist und dann er das Reich seinem Gott und Vater übergibt und dann der ewige Zustand beginnt, das, was Petrus hier den Tag Gottes nennt, wenn der ewige Zustand neuer Himmel, neue Erde beginnt. Dann endet dieser Tag des Herrn in dem Moment, in dem die Himmel und die Erde vergehen werden, in dem Gericht, von dem Petrus auch hier spricht. Und dieser Tag, der ja für die Menschen dieser Welt, für die Gottlosen ein Tag des Gerichts ist, es bedeutet, das lesen wir in Vers 10, er kommt für die ungläubige Welt wie ein Dieb. Unerwartet und unerwünscht. Niemand wartet auf einen Dieb, sonst würde der ja auch nicht da einbrechen, wenn man auf den warten würde. Und niemand wünscht sich, dass er kommt. Und so wird das dieser Tag für die ungläubige Welt sein. Er kommt über sie wie ein Dieb, plötzlich, sie haben ihn nicht erwartet und schon gar nicht erwünscht. Er wird ihnen alles nehmen, was sie erarbeitet haben. Es heißt nämlich, dass die Erde, Ende von Vers 10, und die Werke auf ihr werden verbrannt werden. Es wird nichts übrig bleiben. Alles, was diese Menschen geschaffen haben, nur für dieses Leben, nur für diese Erde, wird vergehen. Davon werden sie nichts übrig behalten. Und es wird außerdem dieser Tag die Aussagen der Spötter widerlegen, natürlich. Die gesagt haben, das passiert sowieso nicht. Ja, wenn der Tag kommt, dann werden sie wissen, dass es soweit ist. Das ist aber zu spät. Deswegen kann man nur hoffen, dass Menschen, die vielleicht heute noch darüber spotten, rechtzeitig zur Einsicht kommen, dass wirklich ein lebendiger Gott da ist, der noch auf sie wartet. Irgendwann wird dieser Tag kommen, wo das zu Ende ist. Aber gleichzeitig, das lesen wir dann auch in diesen Versen 11 bis 13, ab Vers 14 auch teilweise, dass die Tatsache, dass der Herr kommen wird, dass der Tag des Herrn kommt, auf uns als Gläubige sittliche Auswirkungen haben muss und soll. Erstens, ein heiliger Lebenswandel. Er sagt da in Vers 11, da nun dies alles aufgelöst wird, welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel? Das heißt, heilig bedeutet abgesondert für Gott, getrennt von dem der Welt, die dem Verderben entgegengeht. Wenn wir daran denken, mehr daran denken würden, dass diese Welt dem Verderben entgegengeht, dann würden wir nicht wie Lot uns mit diesen Dingen vermengen, dann würden wir einen Lebenswandel führen, der diesem heiligen Lebenswandel entspricht. Und er verbindet damit in heiligem Wandel und Gottseligkeit. Gottseligkeit, Frömmigkeit, haben wir gesagt, ist ein Leben unter Gottes Augen, ein Leben, das sein Wohlgefallen findet. Während der heilige Lebenswandel mehr zu tun hat mit unserer Beziehung zu der uns umgebenden Welt, hat dieses gottselige Leben auch zu tun mit dem, was Gott über uns denkt. Dass er in unserem Leben etwas sehen kann, was seinem Leben und seinen Gedanken entspricht. Außerdem hat es die Auswirkung bei uns, wir erwarten und beschleunigen die Ankunft des Tages Gottes, wo es dann einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, wo Gerechtigkeit wohnt. Damit zu beginnen, wir erwarten dann am Ende, wenn diese erste Schöpfung im Feuer vergangen ist, wie Petrus das hier sagt, einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. Im tausendjährigen Reich auf dieser Erde, sagt die Schrift, wird Gerechtigkeit herrschen. Da ist noch Herrschaft notwendig. Aber da wird alles von Christus regiert werden. Aber es wird im ewigen Zustand, da gibt es nichts mehr zu regieren, da gibt es nichts mehr zu unterdrücken, da ist keine Sünde mehr da, da wird Gerechtigkeit wohnen. Da wird Gott völlig zum Frieden gekommen sein, inmitten einer erlösten Schöpfung. Und diesen Tag dürfen wir erwarten. Natürlich erwarten wir, das kommt nachher nochmal, natürlich erwarten wir den Morgenstern, das Kommen des Herrn zu unserer Entrückung, was vor der Sonne der Gerechtigkeit sein wird. Aber trotzdem, dann kommt dieser Augenblick, wo Gott alles in allem ist, wo dem Herrn Jesus jede Ehre werden wird. Auf diesen Tag warten wir. Und gewissermaßen, moralisch, dürfen wir diesen Tag, wie er das hier sagt, beschleunigen. Wir können natürlich zeitlich das nicht beschleunigen, was Gott tut. Aber moralisch, Petrus wiederholt hier etwas, das hat er schon in Kapitel 1 gesagt. Dadurch, dass wir heute schon so leben, wie das nach Gottes Gedanken in jener Zeit sein wird, in Übereinstimmung mit Gott und seinen Gedanken, nehmen wir sozusagen schon etwas vorweg von jenem Zustand, der einmal alles erfüllen wird auf dieser neuen Erde. Und wir dürfen, solange wir noch hier sind und während wir darauf warten, in Gemeinschaft mit Gott leben, so wie er das hier ausdrückt, vor ihm untadelig befunden werden in Frieden. Dann haben wir Gemeinschaft mit Gott in Frieden in einer Zeit, wo in der Welt alles drunter und drüber geht. Es gibt aber eine Voraussetzung, das ist in Vers 14, das, was man Selbstgericht nennt. Er sagt hier, befleißigt euch, ohne Flecken und tadelig vor ihm befunden zu werden. Dass wir uns immer wieder prüfen, anhand des Wortes Gottes, ob unser Leben in Übereinstimmung ist mit Gott oder ob Gott uns etwas in seinem Wort zeigen kann. Gott spricht einmal in seinem Wort von Menschen, positiv ausgedrückt, die da zittern vor meinem Wort. Was heißt denn das? Heißt das, dass wir Angst haben, die Bibel aufzuschlagen und vor lauter Zittern das Buch nicht festhalten können? Nein, es bedeutet, dass wir, wenn wir Gottes Wort aufschlagen, uns bewusst sind, jetzt redet Gott zu mir, und uns fragen, uns in das Licht dieses Wortes stellen, in einen Spiegel gewissermaßen hineinschauen. Wir singen in einem Lied, du hast uns in dein Licht gestellt. Gott will uns in das Licht seines Wortes stellen und dann möchte er, dass wir entsprechend handeln, dass wir das tun. Der Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Das Wissen allein ist zwar schön, aber er erwartet dann auch von uns, dass wir das tun, was wir wissen. Und zwei Auswirkungen hat es noch in unserem Leben. Zum ersten, Vers 15a, erachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung. Wir werden dann ein Herz für die Verlorenen haben, weil wir wissen, noch ist die Langmut da und das müssen wir ausnutzen. Das ist Errettung für die Menschen, wenn sie ihn annehmen. Und deswegen sollen wir diesen Tag der Errettung nutzen. Zweitens aber auch ein Herz für die Glaubenden. Er spricht dann davon, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie in allen seinen Briefen. Er sagt, es ist natürlich auch nötig, dass die Glaubenden unterwiesen werden, so wie Paulus das getan hat, der geliebte Bruder Paulus. Wenn man die Geschichte dieser beiden kennt, dann ist das schon ein sehr zu Herzen gehendes Wort, was Petrus hier benutzt, nicht? Da gab es ja vorher mal die Gelegenheit, von der Galater 2 berichtet, wo die beiden da aufeinander trafen, wo das Evangelium verkündigt worden war. Petrus hatte das auch verkündigt und dann haben sie dort mit den Gläubigen aus den Juden und aus den Nationen gemeinsam gegessen und dann kamen welche aus Jerusalem von den ganz strengen Juden. Und Petrus nimmt seinen Stuhl und setzt sich weg an einen anderen Tisch, wo keiner von den Heiden saß, wo nur Juden saßen. Und die anderen, so sagt er, heuchelten mit ihm. Und dann ist Paulus aufgestanden und hat ihm, wie die Bibel das sagt, ins Angesicht widerstanden, dass das nicht in Ordnung war. Können wir uns ja jetzt mal alle fragen, wenn uns sowas passiert wäre, in aller Öffentlichkeit, was wir dann, wie dann unser Verhältnis zu diesem Bruder, der uns da öffentlich zurechtgewiesen hat, wohl gewesen wäre. Aber wir sehen hier, dass Petrus überhaupt keine Gefühle der Bitterkeit oder was auch immer in seinem Herzen hatte. Er nennt Paulus den geliebten Bruder Paulus, der euch geschrieben hat, wenn er von diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu verstehen sind, die Unwissen, Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften. Das ist eine interessante Formulierung. Die übrigen Schriften, das meint die Schriften des Alten Testamentes, Gottes Wort. Die Schriften, das ist immer wieder in der Bibel Gottes Wort. Aber Petrus stellt hier ganz selbstverständlich die Briefe des Paulus auf eine Stufe wie die anderen Schriften, wie auch die übrigen Schriften. Die gehörten schon damals unter den Gläubigen zu den Schriften, zu Gottes Wort, das anerkannt war als das Wort Gottes. Zwei Seiten also. Auf der einen Seite, wir sollen den Verlorenen nachgehen und auch für die Unterweisung der Gläubigen sorgen, solange dieser Tag noch andauert. Und die letzten beiden Verse schließt er dann mit einer Warnung und einem Appell. Die Warnung ist, hütet euch vor dem Bösen. Ihr nun, Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Frevler mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Er sagt, passt auf, dass diese falschen Dinge, die habe ich euch ja jetzt vorher gesagt, wenn die kommen, lasst euch da nicht von erschüttert werden, aus dass ihr aus eurer Festigkeit fallt. Er sagte vorher, ihr seid in der Wahrheit befestigt. Und jetzt passt auf, dass euch nicht irgendeiner von diesen Leuten wieder ins Wanken bringt. Aber man kann sich nicht, und das ist auch keine Sicherheit, gibt uns auch keine Sicherheit, wenn wir uns nur mit dem Bösen beschäftigen. Im Gegenteil. Das ist eine Warnung davor, aber er sagt, das ist nicht das, was euer Glaubensleben stärkt, wenn ihr euch nur noch mit dem Bösen beschäftigen würdet, sondern im Gegenteil, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Er sagt, beschäftigt euch mit Jesus Christus, mit der Person. Das gibt euch Sicherheit. Wenn der Jesus in Johannes 10 von seinen Schafen redet und sagt, die werden einem Falschen, einem Mietling, werden die nicht folgen? Ja, warum denn nicht? Ja, die haben die Falschen so lange untersucht, bis sie genau wussten, was da falsch war. Nein, weil sie die Stimme des Falschen, des Mietlings nicht kennen. Das war ausreichend. Die kannten den Herrn Jesus und die wussten, das ist nicht die Stimme des guten Hirten. Und dann sind sie nicht gefolgt. Aber dafür müssen wir den Herrn Jesus kennen, müssen uns mit ihm beschäftigen. Und damit schließe ich, dass dieser letzte Vers wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Da haben wir einen vollständigen Namen, der uns verschiedene Seiten seiner Person zeigt. Erstens, er ist unser Herr. Unser Herr. Das spricht von Autorität auf seiner Seite und von Gehorsam auf unserer Seite. Dass wir anerkennen, dass er der Herr in unserem Leben ist. Und liebe Geschwister, wir können diesen Gehorsam dem Herrn gegenüber, den können wir nicht selektiv ausüben. Wir können nicht sagen, Herr Jesus, du bist der Herr in meinem Leben. Aber es gibt so ein paar Bereiche in meinem Leben, da möchte ich nicht so genau wissen, was du darüber denkst. Da will ich lieber tun, was ich will. Das geht natürlich nicht. Das ist eigentlich eine Leugnung seiner Autorität in unserem Leben. Wir müssen unser ganzes Leben unter seine Autorität stellen. Zweitens, er ist unser Heiland. Das lässt uns immer wieder an das Werk der Errettung denken. Was er für uns getan hat, dass er auf Golgatha für unsere Sünden gestorben ist, das wird uns immer wieder beschäftigen. Er ist Jesus, unser Herr und Heiland Jesus. Da ist er unser Vorbild als Mensch, der hier auf dieser Erde war. Paulus sagt in Philipper 2, diese Gesinnung sei in euch, die auch in dem Herrn Jesus war. Wenn wir also ihm ähnlicher werden wollen, müssen wir ihn betrachten, wie er hier auf dieser Erde gelebt hat. Haben wir ja genug Material für in der Bibel. Dann werden wir ihm ähnlicher. Aber er ist auch der Christus, der Auferstandene, der Erhöhte in Herrlichkeit und der Kommende, auf den wir warten, der unsere Herzen erfüllt, bis er kommen wird. So sind wir durch diesen Brief auch wieder daran erinnert worden, dass Gott uns sehr deutlich sagt, was kommen wird über diese Erde, um uns zu warnen, um uns aber auch zu ermuntern. Gott wird seine Verheißungen, Gott wird sein Wort erfüllen in jeder Hinsicht. Und wir dürfen die Zeit, das ist jetzt nicht Petrus, das sagt Paulus, die gelegene Zeit auskaufen. Denn die Tage sind böse und es wird der Augenblick kommen, die Nacht, wie das ein Liederdichter sagt, wo niemand wirken kann. Jetzt können wir noch sowohl den Ungläubigen erklären, dass die Langmut Gottes noch hart, aber dass es ein Ende haben wird, dann wird die Tür zu sein. Und dann werden solche, die hier genannt werden, diese falschen Lehrer, die werden dann kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen, was weiß ich alles gemacht? Und er wird sagen, ich kenne euch nicht. Wir aber dürfen ihn kennen und in ihm letztlich den Sinn und Ziel unseres Lebens finden. Amen.